Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen dazu. Heute erreichen wir im zweiten Buch der Könige die Kapitel 9 und 10. Nicht lange nach der Regierungszeit des großen und weisen Königs Salomo wurde das Königreich Israel in zwei Teile gespalten. Die israelitischen Stämme Juda und Benjamin bildeten das Südreich Juda, die übrigen 10 Stämme das Nordreich Israel. Gerade unter den Königen des Nordreichs wurde die Verehrung fremder Gottheiten fast schon zur Tradition. Kein Wunder also, dass die Propheten Elia und Elisa immer wieder Anlass hatten, die religiösen Verhältnisse anzuprangern und nichts unversucht zu lassen, die Könige samt ihrem Volk wieder aufs rechte Gleis zu bringen. Gleich am Anfang von Kapitel 9 werden wir miterleben, wie der Prophet Elisa versucht, während einer Krankheitszeit von König Joram einen Politikwechsel in Gang zu bringen. Obwohl, als Politikwechsel im eigentlichen Sinn kann man es kaum bezeichnen. Ein weiteres Mal ist es zu militärischen Auseinandersetzungen gekommen zwischen dem Nordreich Israel und den Aramäern, die im heutigen Syrien beheimatet waren. Unterstützung bekamen die Kriegsleute des Nordreiches aus dem Südreich Juda. Unter anderem ging es darum, die Stadt Ramoth, die gelegentlich auch Rama genannt wurde, in Besitz zu behalten. Ramoth in Gilead war für die Israeliten eine Art Außenposten im Ostjordanland. Doch Joram, der König des Nordreiches Israel, musste verletzt den Rückzug antreten. Am Ende von Kapitel 8 war zu lesen, dass sich Joram nach Jezreel in seine Zweitresidenz zurückgezogen hat, um dort seine Verwundungen auszukurieren. Dort bekommt er unter anderem Besuch von Ahasja, dem König des Südreichs Juda. Sie erinnern sich vielleicht, sein Vater hieß ebenfalls Joram, so wie der gegenwärtige König des Nordreichs. Am Anfang von Kapitel 9 wird nun berichtet, wie der Prophet Elisa unterdessen Vorbereitungen für eine ungewöhnliche Aktion trifft. Hören Sie dazu die Verse 1 bis 4. Aber der Prophet Elisa rief einen der Prophetenjünger und sprach zu ihm: Gürte deine Lenden und nimm diesen Krug mit Öl mit dir und geh hin nach Ramoth in Gilead. Und wenn du dahin kommst, wirst du dort Jehu sehen, den Sohn Josaphats des Sohnes Nimschis. Und geh hinein und lass ihn aufstehen unter seinen Gefährten und führe ihn in die innerste Kammer und nimm den Krug mit Öl und gieß es auf sein Haupt und sprich: So sagt der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und dann sollst du die Tür auftun und fliehen und nicht zögern. Und der Prophetenjünger ging hin nach Ramoth in Gilead. Also, während Joram, der König des Nordreiches Israel, in Jezreel darauf hofft, dass seine Verletzungen heilen und er langsam wieder auf die Beine kommt, lässt der Prophet Elisa bereits einen Nachfolger für ihn zum König salben. Und zwar einen Hauptmann des Königs, der in Ramoth stationiert ist, um mit seinen Leuten die Stadt und einen Teil des Ostjordanlandes gegen die Aramäer zu schützen. Damit das, was der Prophet Elisa vorhat, erst einmal geheim bleibt, schickt er einen Prophetenjünger los, der diese Aufgabe für ihn erledigen soll. Ein geschickter Schachzug, denn Elisa ist mittlerweile so bekannt, dass er kaum noch unbeobachtet irgendwo hingehen kann. Das, was ein Prophetenjünger tut, erregt dagegen kaum Aufmerksamkeit. Weiter ab Vers 5. Und als er hinkam, siehe, da saßen die Hauptleute des Heeres beisammen. Und er sprach: Ich habe dir, Hauptmann, etwas zu sagen. Jehu sprach: Wem von uns allen? Er sprach: Dir, Hauptmann. Da stand er auf und ging hinein. Er aber goss das Öl auf sein Haupt und sagte zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel, das Volk des Herrn. Und du sollst das Haus Ahabs, deines Herrn, schlagen, dass ich das Blut meiner Knechte, der Propheten, und das Blut aller deiner Knechte des Herrn räche, das die Hand Isebels vergossen hat, so dass das ganze Haus Ahab umkomme. Und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will das Haus Ahab machen, wie das Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias. Und die Hunde sollen Isebel fressen auf dem Acker in Jezreel, und niemand soll sie begraben. Und er, der Prophetenjünger, tat die Tür auf und floh. Also, der Hauptmann Jehu wird von dem Prophetenjünger zum König gesalbt und soll als Nachfolger des verletzten Königs Joram bereitstehen. Joram ist, Sie erinnern sich, ein Sohn von König Ahab und seiner Frau Isebel. Und diese beiden gelten als Inbegriff des Bösen, weil sie den Baalskult im Nordreich Israel sozusagen salonfähig gemacht haben. Der Hauptmann Jehu soll, sobald er an der Macht ist, die noch lebende Isebel sowie ihre und Ahabs Nachkommen auslöschen. Damit wird Jehu zum Vollstrecker eines göttlichen Gerichtsurteils werden, um die Götzenverehrung im Nordreich Israel zu bekämpfen. Ich lese weiter ab Vers 11. Und als Jehu herausging zu den Leuten seines Herrn, sprach man zu ihm: Steht es gut? Warum ist dieser Rasende zu dir gekommen? Gemeint ist der Prophetenjünger. Er sprach zu ihnen: Ihr kennt doch den Mann und sein Geschwätz. Sie sprachen: Das ist nicht wahr, sage es uns an. Er sprach: So und so hat er mit mir geredet und gesagt: So spricht der Herr, ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da nahm jeder eilends sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die hohen Stufen, und sie bliesen die Posaune und riefen: Jehu ist König geworden. So machte Jehu, der Sohn Josaphats, des Sohnes Nimschis, gegen Joram eine Verschwörung. Ebenso gut könnte man behaupten, dass Jehus Kameraden zu Verschwörern werden, indem sie sich nämlich sofort auf die neue Situation einlassen und ihrem Hauptmann Jehu wie einem König huldigen. Dadurch brechen sie ihre Treue gegenüber dem noch regierenden König Joram. Weiter ab Vers 15. Hier wird noch einmal kurz erklärt, auf welche Weise sich Joram verschiedene Verletzungen zugezogen hat. Joram aber hatte mit ganz Israel vor Ramoth in Gilead gelegen, wider Hazael, den König von Aram. Und der König Joram war zurückgekommen, um sich in Jezreel heilen zu lassen von den Wunden, die ihm die Aramäer geschlagen hatten, als er mit Hazael kämpfte, dem König von Aram. Und Jehu, der gerade frisch zum König gesalbt worden war, sprach: Wenn ihr wollt, dann soll niemand aus der Stadt entrinnen, dass er hingehe und es in Jezreel ansagen könne. Und er stieg auf seinen Wagen und fuhr nach Jezreel, denn Joram lag dort. Und Ahasja, der König von Juda, war hinabgezogen, um Joram zu besuchen. Aber der Wächter, der auf dem Turm in Jezreel stand, sah die Staubwolke, als Jehu herankam, und sprach: Ich sehe eine Staubwolke. Da sprach König Joram: Nimm einen Reiter, den sende ihnen entgegen, und lass ihn fragen: Ist's Friede? Und der Reiter ritt hin, ihm entgegen, und sprach: So sagt der König, ist's Friede? Jehu sprach: Was geht dich der Friede an? Wende um, folge mir. Der Wächter verkündete und sprach: Der Bote ist bei ihnen angekommen und kommt nicht zurück. Da sandte König Joram einen zweiten Reiter. Als der zu ihnen kam, sprach er: So spricht der König, ist's Friede? Jehu sprach: Was geht dich der Friede an? Wende um, folge mir. Das verkündete der Wächter und sprach: Er ist bei ihnen angekommen und kommt nicht zurück. Und es ist ein Jagen wie das Jagen Jehus, des Sohnes Nimschis, denn er jagt, wie wenn er unsinnig wäre. Soweit die Verse 15 bis 20. Der Hauptmann Jehu benimmt sich also teilweise schon so, als ob er bereits König wäre. Denn er fordert die beiden vom König entsandten Boten auf, nicht wieder zurückzukehren, sondern ihm nachzufolgen. König Joram und sein Gast aus dem Südreich, nämlich König Ahasja, sind beunruhigt. Warum kehren die beiden Boten nicht zurück? Droht womöglich ein neuer Angriff von Seiten der Aramäer? Weiter ab Vers 21. Da sprach Joram: Spannt an. Und man spannte seinen Wagen an. Und sie zogen aus, Joram, der König von Israel, und Ahasja, der König von Juda, jeder auf seinem Wagen, um Jehu entgegenzufahren. und sie trafen ihn auf dem Acker Nabots des Jezreeliters. Und als Joram Jehu sah, sprach er, »Jehu, ist's Friede?« Er aber sprach, »Was, Friede? Deiner Mutter Isebel Abgötterei und ihre viele Zauberei haben noch kein Ende.« König Joram ist bestimmt irritiert, als er seinen Hauptmann so reden hört. Statt militärischer Informationen bekommt er sozusagen eine Abmahnung dafür, dass seine Mutter Isebel nach wie vor Abgötterei und Zauberei betreibt bzw. unterstützt. Die Tatsache, dass Jehu es überhaupt wagt, so mit seinem Herrn und König zu reden, ist für König Joram ein deutlicher Hinweis darauf, was die Stunde geschlagen hat. Offenbar hat der Hauptmann weitere Leute hinter sich, die sein rebellisches Verhalten ihm gegenüber unterstützen. Weiter ab Vers 23. Da wandte sich König Joram um und floh und sprach zu Ahasja, seinem Amtskollegen aus dem Südreich, »Verräterei, Ahasja!« Aber Jehu fasste den Bogen und schoss Joram zwischen die Arme, dass der Pfeil durch sein Herz fuhr und Joram in seinem Wagen zusammenbrach. Und Jehu sprach zu seinem Ritter Bitka, »Nimm und wirf ihn auf den Acker Nabots des Jezreeliters, denn ich denke daran, wie du mit mir auf einem Wagen seinem Vater Ahab nachfuhrst, als der Herr diese Last auf ihn legte. Fürwahr, ich will dir das Blut Nabots und seiner Kinder, das ich gestern gesehen habe, vergelten auf diesem Acker. So nimm ihn nun und wirf ihn auf den Acker nach dem Wort des Herrn.« In diesen Versen wird Bezug genommen auf die Ermordung Nabots, über die im ersten Buch der Könige Kapitel 21 berichtet wurde. Nabot war jener Weinbergbesitzer gewesen, der seinen Weinberg nicht an König Ahab verkaufen wollte. Daraufhin hatte Ahabs Frau Isebel dafür gesorgt, dass Nabot getötet wurde. Unter anderem auch für diesen ungesühnten Mord wird nun König Joram, der Sohn Isebels und Ahabs, in Haftung genommen. Aber auch König Ahasja, dem Besucher aus dem Südreich Juda, geht es an den Kragen. Man könnte sagen, er ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Vielleicht wurden ihm aber auch seine unguten Beziehungen zu dem Königshaus im Nordreich zum Verhängnis. Abgesehen davon musste Jehu befürchten, dass sich Ahasja wegen der Ermordung seines Vetters Joram an ihm rächen könnte. Ab Vers 27 wird jedenfalls berichtet, als das Ahasja, der König von Juda, sah, floh er auf Bet-Gan zu. Jehu aber jagte ihm nach und ließ auch ihn töten auf dem Wagen, und sie schossen auf ihn auf der Höhe von Gur, die bei Jibleam liegt. Und er floh nach Megiddo und starb dort. Und seine Männer brachten ihn nach Jerusalem und begruben ihn in seinem Grabe bei seinen Vätern in der Stadt Davids. Ahasja aber war König geworden über Juda im 11. Jahr Jorams, des Sohnes Ahabs. Und als Jehu nach Jezreel kam und Isebel das erfuhr, schminkte sie ihr Angesicht und schmückte ihr Haupt und schaute zum Fenster hinaus. Tja, dieser Blick aus dem Fenster hat mehr zu bedeuten, als man im ersten Augenblick meinen könnte. Isebel hat sich herausgeputzt, um deutlich zu machen, »Seht her, ich bin die Königin Mutter.« Und das Fenster, so wird vermutet, ist fast so groß wie ein Balkonfenster und dient der öffentlichen Präsentation. Gleich werden wir miterleben, wie sie sich über Jehu, der ja ihren eigenen Sohn umgebracht hat, lustig macht. Das passt zu ihr, denn sie ist eine starke Frau, die ihre Trauer niemals vor anderen Leuten zeigen würde. Wie schon gesagt, sie hatte entscheidenden Anteil daran, dass der Baalskult im Nordreich Israel Fuß fassen konnte. Und als Verführerin anderer Menschen taucht sie sogar als eine Art Symbol im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wieder auf. Dort geht es ab Kapitel 2 um die 7 Sendschreiben, die an verschiedene christliche Gemeinden geschickt werden. Und im Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira heißt es, »Ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sagt, sie sei eine Prophetin, und lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen.« Doch zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch der Könige. Isebel denkt also, sie könnte auch Jehu gegenüber die starke Frau markieren, der man nichts anhaben kann. Dabei kennt Jehu, der gerade den König des Nordreiches und den König des Südreiches getötet hat, auch ihr gegenüber keine Gnade. Als er den Palast in Jezreel erreicht, wird er von ihr angesprochen. Sie vergleicht ihn mit Simri, einem gescheiterten Aufrührer aus früheren Tagen. Ab Vers 31 wird berichtet, und als Jehu unter das Tor kam, sprach sie, »Geht's gut, du, Simri, der seinen Herrn erschlug?« Und er hob sein Angesicht auf zum Fenster und sprach, »Wer hält's hier mit mir?« Da sahen zwei oder drei Kämmerer zu ihm heraus. Er sprach, »Stürzt sie hinab!« Und sie stürzten Isebel hinab, so daß die Wand und die Rosse mit ihrem Blut besprengt wurden, und sie wurde zertreten. Jehu kennt keine Gnade. Ja, er ist ein wahrer Unhold, der vor keiner Grausamkeit zurückschreckt. Aber hat Isebel sich jemals gnädiger verhalten als er? Trotzdem, dass er sich gleich nach dieser Tat zu Tisch begibt und erstmal seinen Hunger stillt, das ist für mich unfassbar. Ich lese weiter ab Vers 34. Und als er hineinkam und gegessen und getrunken hatte, sprach er, »Seht doch nach der Verfluchten und begrabt sie, denn sie ist eines Königs Tochter.« Als sie aber hingingen, um sie zu begraben, fanden sie nichts von ihr als den Schädel und die Füße und ihre Hände. Und sie kamen zurück und sagten es Jehu an. Er aber sprach, »Das ist's, was der Herr geredet hat durch seinen Knecht Elia, den Tischbiter, als er sprach, auf dem Acker von Jezreel sollen die Hunde das Fleisch Isebels fressen, und der Leichnam Isebels soll wie Mist auf dem Felde sein im Gefilde von Jezreel, dass man nicht sagen könne, das ist Isebel.« Soweit die letzten Verse von Kapitel 9. Im Zusammenhang mit Isebels Leben und ihren schlimmen Taten habe ich vorhin bereits einen Vers aus dem Buch der Offenbarung zitiert. An dieser Stelle möchte ich einen weiteren hinzufügen. Dieser Vers handelt zwar von der sogenannten Hure Babylon, zeigt aber, warum das Gerichtshandeln Gottes mitunter so schrecklich ist. Es ist nichts anderes als die gerechte Strafe für ein ungeheuerliches menschliches Verbrechen. In Kapitel 19 der Offenbarung heißt es, »Denn wahrhaftig und gerecht sind Gottes Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat.« Im Grunde bewahrheitet sich lediglich das, was der Apostel Paulus im Galaterbrief so ausdrückt, »Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten.« Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Also, das grausame Ende Isebels spiegelt nur wider, wie sehr sie sich gegen Gott und Menschen versündigt hat. Wir erreichen nun Kapitel 10. Hier wird geschildert, wie Jehu zunächst die Nachkommenschaft von Isebel und Ahab auslöscht und dann gegen den Baalskult im Nordreich Israel vorgeht. Mit seiner Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit ist Jehu im Grunde nichts weiter als ein Werkzeug, das Gott für eine gewisse Zeit dazu benutzt, das sündhafte Königshaus zu richten. Aus Kapitel 10 lese ich nun die Verse 1 bis 3. Ahab aber hatte 70 Söhne in Samaria, und Jehu schrieb Briefe und sandte sie nach Samaria zu den Obersten der Stadt, zu den Ältesten und Vormündern der Söhne Ahabs, die lauteten, wenn dieser Brief zu euch kommt, bei denen eures Herrn Söhne sind, und Wagen, Rosse, feste Städte und Rüstung, so seht, welcher der beste und geschickteste sei unter den Söhnen eures Herrn, und setzt ihn auf seines Vaters Thron und kämpft für eures Herrn Haus. Gleich am Anfang von Vers 1 ist von 70 Söhnen die Rede. Nach biblischem Sprachgebrauch könnte es sich auch im weiteren Sinne um 70 Nachkommen handeln, also um Söhne und Enkel. Unter ihnen sollen die Ältesten und Vormünder den Tüchtigsten auswählen und ihn zum künftigen König ernennen. Dann aber geht es darum, für diesen Thronanwärter zu kämpfen, gegen Jehu, der ja zuvor ein kriegserprobter Hauptmann gewesen war. Nun, alle fürchten sich, gegen Jehu antreten zu müssen und versprechen, ihn als König zu akzeptieren. In Ordnung, schreibt Jehu in einer weiteren Botschaft an die vorhin schon erwähnten Ältesten und Vormünder, die sich wohl wie Erzieher um die jüngeren Nachkommen des Königshauses kümmern. Aber dann müsst ihr im Gegenzug die 70 Nachkommen Ahabs töten, schreibt Jehu. Dazu kommt es dann tatsächlich, weil sich alle vor Jehu fürchten. In einer öffentlichen Ansprache sichert Jehu der Volksmenge zu, dass sie weder am Tod von König Joram noch am Tod der übrigen Nachkommenschaft seines Vaters Ahab schuldig seien, sondern er, Jehu, habe sie getötet, um Gottes Gerichtsurteil an ihnen zu vollstrecken. Ich überspringe die sehr brutale Schilderung im Bibeltext, die ich eben mit eigenen Worten zusammengefasst habe, und lese nun weiter ab Vers 12. Und Jehu machte sich auf und zog auf Samaria zu. Aber als er unterwegs nach Bet-Eket, der Hirten, kam, da traf Jehu die Brüder Ahasjas, des Königs von Juda, und sprach, wer seid ihr? Sie sprachen, wir sind Brüder Ahasjas und ziehen hin, um die Söhne des Königs und die Söhne der Königinmutter zu grüßen. Er aber sprach zu seinen eigenen Leuten, ergreift sie lebendig. Und sie ergriffen sie lebendig und töteten sie bei dem Brunnen von Bet-Eket, 42 Mann, und er ließ nicht einen einzigen von ihnen übrig. Auf dem Weg nach Samaria, wo Jehu offenbar als König den Thron besteigen möchte, trifft er also einige Verwandte von Ahasja, dem König des Südreiches, mit dem er ja kurzen Prozess gemacht hatte. Aber auch die 42 Verwandten Ahasjas werden von ihm getötet. Ihnen ergeht es also nicht besser als den Prinzen des Nordreiches. Doch dann trifft Jehu auf einen Mann, dem er vertraut und den er zu einem Verbündeten macht. Hören Sie dazu die Verse 15 bis 17. Und als er von dort weiterzog, traf er Jonadab, den Sohn Rechabs, der ihm begegnete. Und er grüßte ihn und sprach zu ihm, ist dein Herz aufrichtig gegen mich, wie mein Herz gegen dein Herz? Jonadab sprach, ja. Da sprach Jehu, wenn es so ist, dann gib mir deine Hand. Und Jonadab gab ihm seine Hand. Und Jehu ließ ihn zu sich auf den Wagen steigen und sprach, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn. Und er ließ ihn mit sich fahren auf seinem Wagen. Und als er nach Samaria kam, erschlug er alles, was übrig war von Ahab in Samaria, bis er sein Haus vertilgt hatte, nach dem Wort des Herrn, das er zu Elia geredet hatte. In dem nun folgenden Abschnitt geht es dem Baalskult an den Kragen und damit auch denen, die ihn zelebrieren und die das Volk verführen. In den Versen 18 und 19 wird berichtet, und Jehu versammelte alles Volk und ließ ihnen sagen, Ahab hat Baal wenig gedient, Jehu will ihm besser dienen. So lasst nun zu mir rufen alle Propheten Baals, die in seinem Dienst stehen, und alle seine Priester, dass man niemanden vermisse, denn ich habe ein großes Opfer dem Baal zu bringen. Wen man aber vermissen wird, der soll nicht am Leben bleiben. Aber Jehu tat dies mit Hinterlist, um die Diener Baals umzubringen. Tja, und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Die Baals-Propheten und die anderen Verehrer dieses Götzen fallen auf diese Hinterlist herein. Überall im Lande lässt Jehu bekannt geben, dass ein großes Opferfest zu Ehren Baals veranstaltet wird. Als sich alle im Baalstempel versammelt haben, fordert Jehu die Anwesenden auf, doch bitte darauf zu achten, dass wirklich niemand, der dem Gott Israels dient, anwesend ist. Und dann hat das letzte Stündlein für die Baalsanhänger geschlagen und auch der Baalstempel wird von Jehus Leuten zerstört. Jehu, er ist lediglich ein Werkzeug, das Gott für eine gewisse Zeit dazu benutzt, um Gottes Gericht zu vollstrecken. Aber das heißt eben nicht notwendigerweise, dass er selbst ein Mann Gottes ist. Diese Tatsache tritt ab Vers 28 noch einmal ganz deutlich zutage. Dort heißt es, so vertilgte Jehu den Baal aus Israel. Aber von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel sündigen machte, ließ Jehu nicht ab, von den goldenen Kälbern in Bethel und in Dan. Und der Herr sprach zu Jehu, weil du willig gewesen bist, zu tun, was mir gefallen hat, und am Hause Ahab alles getan hast, was in meinem Herzen war, sollen dir auf dem Thron Israels sitzen, deine Söhne, bis ins vierte Glied. Aber doch hielt Jehu nicht das Gesetz des Herrn, des Gottes Israels, dass er darin wandelte von ganzem Herzen. denn er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams, der Israel Sündigen gemacht hatte. Zur selben Zeit fing der Herr an, Stücke von Israel abzutrennen, denn Hazael, der König von Aram, schlug sie im ganzen Gebiet Israels. 28 Jahre, also eine lange Zeit, regiert König Jehu über das Nordreich Israel. Er musste an vielen Menschen Gottes Gericht vollstrecken, hat sich ansonsten aber dem Willen Gottes widersetzt. Es gehört wohl zu den Geheimnissen Gottes, wie er auf diese Art und Weise Geschichte schreibt. Fast 100 Jahre bleibt die Jehu-Dynastie an der Macht. Doch für das Nordreich Israel deutet sich neues Unheil an. Der Herr fing an, Stücke von Israel abzutrennen, heißt es in Vers 32. Zunächst wird das israelitische Gebiet östlich des Jordans vom Aramäerkönig Hazael eingenommen. Doch im Grunde wird damit schon der Untergang des ganzen Nordreiches eingeleitet. An dieser Stelle wie immer eine herzliche Einladung an Sie, auch bei der nächsten Folge aus der Reihe durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Dann geht es unter anderem um Joasch, der im Alter von ungefähr 7 Jahren König über das Südreich Juda wird. Eine überaus interessante Geschichte. Also bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.